Herzlich willkommen bei der Evangelischen Gemeinschaft München-Bogenhausen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Unser tiefes Anliegen ist, dass die folgende Predigt dich in deiner Situation anspricht, dir eine neue Blickrichtung aus der Bibel schenkt und dass du Gott ganz persönlich begegnest.
Wir befinden uns in der Themenreihe. Also die große Themenreihe ist ja das Gebet mehr als du denkst. Und jetzt haben wir innerhalb dieser Themenreihe so eine Mini-Themenreihe gemacht. Und zwar Gebet in Grenzsituationen. Und letzte Woche hatte Siegfried gepredigt über das Thema Durchhalten. Ja, wenn man in Grenzsituationen ist, wie hält man durch? Wie macht man das langfristig? Und heute geht's um diese Verzweiflungsmomente. Wenn wirklich die Krise akut ist, wenn alles zusammenbricht im Leben und dann ja der Glaube zum Tragen kommen soll eigentlich. Und wie kann das gelingen? Wenn wir so ins Leben reinschauen, in unser Umfeld, ich glaube, dann nehmen wir wahr, dass ganz die Menschen eigentlich sehr unterschiedlich mit Leitsituationen oder Krisensituationen umgehen. Ja, wenn da etwas passiert, dann die einen flüchten, die anderen fangen an zu kämpfen, die anderen ziehen sich zurück, die anderen gehen auf Menschen zu, die anderen bleiben bei sich. Ne? Es gibt ganz viele Arten, wie Menschen damit umgehen. Und heute wollen wir ganz speziell mal anschauen, wie Jesus damit umgegangen ist. Wie Jesus selber in der äußersten Grenzsituation seines Lebens damit umgegangen ist. Ich lese uns mal den Abschnitt vor aus dem Text Matthäus 26. Das ist der Text von Jesus in Gethsemane. Also die Situation, bevor Jesus ins wirkliche Leiden kommt, aber er schon weiß, was kommen wird. Also die innere Zerrissenheit eigentlich, die Verzweiflung, was wird da kommen? Dann ging Jesus mit ihnen weiter zu einem Gartengelände, das den Namen Gethsemane trug. Er sagte zu seinen Schülern, bleibt hier sitzen, bis ich dort drüben gebetet habe. Dann nahm er Petrus und die beiden Söhne von Zebedäus mit sich und wurde von Trauer und Angst überwältigt. Er sagte zu ihnen, meine Seele ist bis zum Tod betrübt. Bleibt hier und wacht mit mir. Dann ging er ein kleines Stück weiter und fiel nieder auf sein Angesicht. Er betete, mein Vater, wenn es möglich ist, dann soll dieser Becher an mir vorübergehen. Jedoch nicht, was ich will, sondern so, wie du es willst, soll es geschehen. Dann kam er zurück zu seinen Schülern und fand sie schlafend vor. Er sagte zu Petrus, seid ihr nicht in der Lage, eine Stunde mit mir zu wachen? Bleibt wach und betet, damit ihr nicht in Versuchung hineingeratet. Ja, der Geist ist Gott zugewandt, aber die menschliche Natur ist schwach. Noch ein zweites Mal ging er fort und betete. Mein Vater, wenn es nicht möglich ist, dass dieser Becher an mir vorbeigeht, ohne dass ich ihn austrinke, dann soll dein Wille geschehen. Da kam er zum zweiten Mal zurück und fand sie schlafend, denn sie konnten ihre Augen nicht mehr offen halten. Dann ließ er sie zurück und ging noch einmal weg und betete zum dritten Mal und sagte genau dasselbe. Danach kam er wieder zu seinen Gefährten und sagte, schlaft jetzt ruhig weiter und ruht euch aus. Ja, ganz nahe ist die Stunde gekommen, in der der Menschensohn in die Hände der Gottlosen ausgeliefert wird. Steht auf, lasst uns gehen, denn der, der mich ausliefert, ist schon ganz nahe. Ich habe heute 4 Punkte mitgebracht. Das Gebet, um mit Jesus zu leiden, im Gebet mit Jesus leiden, im Gebet Gottes verborgenen Willen annehmen, seine Stärke erhalten und Jesus erleben zum Schluss. Wenn wir einsteigen in diese Szene, dass Jesus im Gethsemane ist, dann ist er eben nicht nur innerlich seelisch am Leiden, sondern man merkt auch in anderen Überlieferungen, dass er auch körperlich leidet. Es heißt, ich bin verzweifelt und ich habe Todesangst. Im Lukas-Evangelium, da lesen wir dann, wie das körperlich ist, dass er Schweiß hat, dass Blut von ihm tropft, von wahrscheinlich einfach diesen großen Trauer, die er hat, vielleicht von Wunden, die schon da waren oder einfach von der tiefen, tiefen Trauer, die ihn überkommt. Und es ist eine hochemotionale Situation, dass er weiß, vor mir liegt ein Weg der Grausamkeit. Und so ganz klein gedacht ist es vielleicht der Patient, der vor der OP ist. Ja, morgen ist die OP, wie ist die Nacht davor? Man weiß es nicht. Was wird kommen? Oder es sind die Situationen, wo man weiß, ich habe die Diagnose bekommen und was bedeutet das? Es ist noch im Dunkeln, die Zukunft. Wie werde ich das durchstehen? Werde ich das durchstehen? Oder die Kündigung? Oder die Depression, die anrollt wieder und man sagt, wo ist der Halt? Kann ich durchkommen? Finde ich eine Lösung? Das ist die Situation, in der Jesus selber ist. Vor dem ganzen Trubel, wenn es losgeht, ja, auch das Leiden losgeht, da steckt er mittendrin. Und es ist hochemotional für ihn. Er hat Todesangst, totale Krise. Und gleichzeitig sehen wir hier auch den Kontrollverlust, den selbst Jesus hat. Und hier sehen wir doch Jesus so menschlich. Eigentlich denken wir, Jesus dem Gerät, der verliert doch keine Kontrolle, oder? Das ist doch der Gedanke, den wir haben. Jesus ist doch Gottes Sohn, ja. Aber hier sehen wir einen zutiefst menschlichen Jesus. Der Mensch, Jesus, der keine Kontrolle mehr hat über sein Leben, der sich komplett ausliefert und der nichts mehr in der Hand hat und alle anderen bestimmen sein Leben. Das Leid bestimmt jetzt sein Leben. Nicht er bestimmt sein Leben. Und das ist die Realität, in der Jesus jetzt betet. Und wo er geht zu Gott, wo er sich hinwindet in den Garten, sagt, ich brauche noch mal einen Moment in dieser Nacht, wo ich mit Gott im Gebet bin. Und er stellt fest, ich kann nichts mehr machen. Das Einzige ist, ich bete. Letzte Woche war das Thema Flucht zu Gott. Das tut Jesus hier an dieser Stelle. Und dann hat er noch Jünger mit sich gebracht. Und das ist ja immer ein guter Tipp zu sagen, am Ende, ich nehme Menschen mit hinein, hier in der Gemeinde, offenes Mikrofon, Gemeinde, bitte betet für mich. Das ist ganz wertvoll. Unglaublich wertvoll. Jesus macht das, er lebt das vor. Und gleichzeitig merkt er, dass die Ängsten, die drei, die er mitnimmt noch in sein Gebet, die schlafen dann ein. Ja, was für eine Komik eigentlich. Ja? Ja, bitte helft mir, okay, wir schlafen. Und vielleicht ist es aber ein Schlafen der völligen Überforderung. Als unsere kleine Tochter noch ganz klein war, da hat sie oft dieses Schlafen genutzt, um aus der Welt zu entfliehen. Man hat gemerkt, es ist alles viel zu trubelig und sofort ist sie eingeschlafen. Ja? Und das ist vielleicht ja der Moment, dass diese Jünger sagen, ich möchte aus dieser Situation, es ist nur so eine große Überforderung, ich verfalle in den Schlaf, weil ich es nicht aushalte. Die Müdigkeit übermannt sie, weil sie nicht anders können als nur Rückzug. Und Jesus ist da ganz alleine. Und das ist doch die Erfahrung, die wir in solchen Momenten haben. Das Leid erfahren wir persönlich. Und die Menschen um uns herum, die uns mittragen, mitbeten, die sind da und das ist sehr wertvoll. Und trotzdem ist es mein Leid, das ich erfahre. Ganz alleine oft. Einsam. Und zum Glück gibt es einen Vater und Jesus sagt, Vater, im Gebet. Aber das ist mein Vater. Eine ganz enge Beziehung sehen wir hier, die Jesus natürlich zu seinem Vater hat. Und er betet hinein und sagt, Vater, ich wende mich an dich. Und jetzt könnte man gleich sagen, naja, jetzt beginnt der Kampf gegen das Leiden, gegen alles, was so die Krise größer macht. Und man könnte jetzt sagen, und das ist so die Möglichkeit zu sagen, ja, Gott muss doch jetzt alles wegnehmen. Und man könnte ins Gebet gehen und sagen, Vater, jetzt regel doch das. Und das ist richtig, das macht Jesus gleich auch noch. Aber die Jünger, die werden angehalten, etwas anderes zu tun. Wir lesen hier, ich bin verzweifelt, voller Todesangst, sagt Jesus. Und dann sagt er noch zu den Jüngern, wartet hier und wacht mit mir. Ich sag mal so, alle Schüler und Studenten wissen, man kann wach sein, ohne wachsam zu sein. Und ich als junger Vater mit Kleinkindern, ich kann auch wach sein, ja, ohne mit Schlafmangel und sonst wie, ohne wachsam zu sein. Deswegen heißt dieses Wachen nicht nur einfach nur, meine Augen sind offen, weil das kriegt man noch hin. Wach sein heißt in dem Sinne vielmehr, ich bin mir bewusst, was da passiert. Ich klinke mich ein in das, was da vor sich geht. Und wenn Jesus in dieser Situation, die ich beschrieben habe, genau sagt, wacht mit mir, dann heißt es eigentlich nichts anderes als leidet mit mir. Jesus fordert uns auf, mit ihm zu leiden, seine Jünger. Leidet mit mir. Das ist jetzt euer Auftrag. Das ist, was du tun sollst. Leide mit mir. Und Natürlich dürfen wir erwarten, dass Gott unsere Probleme wegnimmt. Und hier ist es aber so ganz umgekehrt. Ja? Wir nehmen hier wahr, dass Gott von uns was erfordert, was gar nicht so in dieses religiöse Konzept reinpasst. In der Welt geht es nur darum, Gott ist der, der die Probleme löst und wegnimmt. In der Welt nutzt man die Dinge, die Tipps und Tools und Tricks, um seine Probleme zu lösen. Ja? Und unser Gott, unser Glaube sagt hier, nein, leide mit mir. Ich nehme es nicht weg. Ich stecke selber tief im Leiden drin und du sollst mit mir leiden. Und ich stelle es mir so vor, dass eben Jesus da sagt, hier, das ist auch deine Berufung, diese Welt zu erfahren, wie sie ist, in aller Grausamkeit. Aber du bist nicht alleine. Dein Vater, der aber ist bei dir. Und dieser Vater, der ist ja ein guter Vater. Und trotzdem diese Aufforderung. Und ich glaube, wenn wir da noch mal ein bisschen tiefer reingehen, komme ich eben zum zweiten Punkt. Die Herausforderung ist im Gebet Gottes verborgenen Willen annehmen. Jesus betet dann und er betet, dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe. Und dann etwas ausführlicher ist es natürlich in unserem Text, aber nicht was ich will, sondern was du willst, Gott soll passieren. Aber eigentlich ist es das Gebet, das wir im Vaterunser schon kennen, das Jesus uns aufgegeben hat und sagt, bete das, dein Wille geschehe. Es ist eigentlich ein Gebet des mutigen Beters. In so einer Situation, wie wir es gerade gesehen haben, ja, da braucht man Mut zu sagen, dein Wille geschehe. Der Leidensweg ist mein Weg. Wenn es dein Weg ist für mich, dann nehme ich das an. Weil eigentlich oft, sage ich mal, in unseren Kreisen sagen wir gerne dieses Gebet, dein Wille geschehe. Ne? In der Situation, ich habe einen Weg A und Weg B und eigentlich weiß ich nicht genau, was ich machen soll, dann sage ich, dein Wille geschehe. Ich habe irgendwie keine Kapazität, mir da jetzt zu überlegen, was dran ist. Dein Wille geschehe, ja, das hilft mir, das ist Entlastung pur. Oder dein Wille geschehe, so Banalitäten, ja, welches blaue, rote T-Shirt zu blau passt, zu meiner blauen Hose passt alles, ja. Also dein Wille geschehe, da bin ich ganz großzügig, ne? Also da ist mir wirklich egal, wie ich aussehe. Bisschen überspitzt, ja, natürlich. Das fällt uns manchmal leicht, das Gebet. Wenn wir Gott brauchen und sagen, gib uns einen Weg, wo wir hingehen sollen, ich weiß es gerade nicht. Und es fällt uns doch so schwer, wenn wir hier merken, ich stecke mitten in der Krise. Und dann sage ich, dein Wille geschehe. Und wenn dein Wille ist, zu leiden, dann tue ich das. Wenn ich am Boden zerstört bin, bete ich, wenn das dein Wille ist, dann soll er geschehen. Wenn ich völlig am Ende bin, dein Wille geschehe. Wenn ich nicht mehr kann und wirklich nicht keinen Ausweg mehr habe, dann heißt es, dein Wille geschehe. Ein schweres Gebet. Ein wirklich schweres Gebet, wenn man in der Situation ist und wirklich keinen Ausweg mehr hat. Und es macht aber auch was mit unserem Gottesbild. Ein Gottesbild, den wir oft haben, ist ja dieses, Gott ist so der liebliche Opa, Oma, ja, die so die Enkeln völlig verwöhnen. Und der macht alles wohlig, weich, plüschmäßig. Und das ist ein guter Gott. Ja. Was ist aber, wenn Gott ein guter Gott ist, aber kein sicherer Gott? Wenn er uns auch solche Dinge zumutet und eben sagt, ich mute den Menschen zu, auch in Unsicherheiten zu leben, zu bleiben. In den Büchern von Chronik von Narnia, ist ja eigentlich bekannt als so eine Kinderbuchserie und Filme, die von C.S. Lewis geschrieben wurden, ein Literaturwissenschaftler aus Oxford, gläubiger Mann. Der beschreibt dann so die Szene von diesem Gott, der in dieser Fantasiewelt auftaucht. Ja, da sind sprechende Tiere drin und dann ist Gott als Abbild eines Löwen namens Aslan. Und es kommen diese Geschwister, die in diesem Buch dann vorkommen, die kommen in diese neue Welt, Narnia, hinein und sie gehen durch einen Wandschrank und sind in dieser neuen Welt und treffen dann auf Gott. Und zum ersten Mal treffen die Geschwister den Aslan, den großen König, letztlich den Gott, der die Welt erschaffen hat. Und dabei steht so ein kleiner Biber, der irgendwie sprechen kann, so wie die Tiere da alle. Aber da kommt dann die Szene vor, dass Lucy, eine der Geschwister, die jüngste, so die mutigste, die so immer die Jüngere, die einfach mal drauf losgehen. Und die fragt dann die Frage, Dann ist also jetzt Aslan nicht sicher, oder was? Und dann kommt dieser Biber da und sagt, sicher? Wer hat denn von sicher geredet? Natürlich ist er nicht sicher, aber er ist gut. Ich sage euch doch, er ist der König. Und später dann geht es weiter, der Dialog, und sagt, ja, wisst ihr, er ist wild, der König, nicht so ein zahmer Löwe. Und ich finde es aber ein interessantes Bild, ne, von Gott. Wenn wir ins Gebet gehen, wen erwarten wir da? Auch ein Gott, der Unsicherheiten zulässt? Ein guter Gott, ja. Aber sicher? Im Sinne von, mir wird alles immer weggenommen, was mir Probleme bereitet? Hier nicht. Jesus auch nicht. Und so beten wir das Gebet, dein Wille geschehe. Auch manchmal unter Schmerzen, auch unter Widerstand, auch manchmal unter der Frage, warum? Warum komme ich nicht raus? Das ist die größte Herausforderung, die selbst Jesus hatte. Und die schauen wir uns an. Weil dieses dein Wille geschehe ist im Gebet von Jesus auch ein Bindeglied zwischen zwei anderen Sätzen, zwei anderen Gebeten, die Jesus gesprochen hat, in denen er dann gemerkt hat, dass er Stärke erhält. Jesus bekommt Stärkung mittendrin. Wir haben in dem ganzen Abschnitt Jesus, der hat verschiedenste Sätze gesprochen. Eigentlich hat er drei Gebete gesprochen. Das erste Gebet ruft er aus, nachdem er dann von den Jüngern losgegangen ist. Er betet. Dann merkt er, die Jünger, die schlafen, er geht zurück und merkt, die schlafen, dann geht er wieder zurück, wieder hin und hat er dreimal gebetet. Und das erste Gebet unterscheidet sich von den zwei anderen. Beim dritten wissen wir nur, da heißt es nur, er hat das halt auch gebetet, was er davor gebetet hat, also das zweite Gebet. Und wir sehen jetzt, es gibt immer ein A- und ein B-Teil in den Gebeten. Der erste Teil ist, es geht um den Kelch, das Leiden, und der zweite Teil ist, dein Wille geschehe. Also Jesus tritt hinein ins Gebet, er fängt an mit dem Gebet, mein Vater, wenn es möglich ist, dann erspare es mir, diesen Becher zu trinken. Also nimm das Leid von mir, ich möchte es nicht haben, Gott, nimm es weg, wenn es dir irgendwie möglich ist. Und dann, dein Wille geschehe, in der ausführlichen Form. Er geht zurück zu den Jüngern, er sieht sie schlafen, weckt sie auf, wacht mit mir. Er geht wieder zurück ins Gebet. Und da hat sich was verändert. Das zweite Gebet heißt, mein Vater, wenn es nicht anders möglich ist, dann trinke ich diesen Becher. Und es soll so geschehen, wie du willst, dein Wille geschehe. Wir sehen hier also, dass Jesus zweierlei Dinge betet. Zum einen betet er, nimm diesen Becher von mir. Ich möchte das Leid nicht haben, nimm's weg. Und es ist auf dem Weg etwas passiert, dass er dann zu dem anderen Gebet kommt und sagt, jetzt nehme ich ihn an. Ich trinke diesen Becher. Das heißt also, ich nehme das Leid an, in das du mich hineinführst. In die Krise, in den Kontrollverlust. Ich nehme es an. Und dieser Weg, da ist was passiert. Das ist das Bindeglied, eben, das wir am Anfang haben, die völlige Inakzeptanz, was passieren soll. Und dann der Weg zur Akzeptanz. Und ich glaube, dass wir diesen Weg nicht immer gehen müssen. Wisst ihr, ich finde, wir dürfen diese Spannung von diesen zwei verschiedenen Gebetsvarianten nicht ganz auflösen. Ich glaube, es ist nicht biblisch. Es ist fatal zu sagen, nur das eine gilt und das andere gilt immer. Also diejenigen, die immer sagen, es ist dir alle, du musst einfach nur beten, Gott nimmt's weg. Er nimmt dir alles weg. Das ist falsch. Oder wenn man immer nur sagt, du musst halt das Leid, was über dich kommt, immer annehmen. Du brauchst gar nicht erst dafür beten, dass es weggeht. Das ist auch falsch. Ich glaube, wir sehen hier beide Gebete und wir dürfen es nicht auflösen und sagen, das eine oder das andere hat die höhere Gültigkeit. Jesus hat beides gebetet. Und deswegen gilt vielleicht auch immer, dass wir sehen hier, bitte nimm es weg. Und ich stelle mich trotzdem unter diesen guten Gott und seinen guten Willen. Und wenn es dann dran ist, Wenn Gott mich nicht befreit, dann gibt es einen Weg zur Annahme, zur Akzeptanz, zum Durchringen dahin. Und ich bin sehr, sehr froh, dass Jesus es nicht aus Eigenleistung geschafft hat. Wir lesen das in unserem Abschnitt hier nicht im Matthäus-Evangelium. Da merkt man auf einmal das neue Gebet da. Aber wenn wir ins Lukas-Evangelium reinschauen, dann steht da, da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Und dieser kleine Satz im Lukas-Evangelium, der kommt nach der ersten Bitte. Jesus geht hin und sagt, bitte nimm's von mir, das Leiden, die Krise. Er ringt darum mit Gott. Und dann lesen wir hier, da kam ein Engel und stärkte ihn. Nicht mal Jesus hat es aus eigener Kraft geschafft, dieses Leiden anzunehmen, die Krise anzunehmen, den Kontrollverlust anzunehmen, zu sagen, okay, ich akzeptiere das jetzt. Er hat einen Engel gebraucht. Er hat Gott gebraucht, der ihn diese Aufgabe überhaupt ermöglicht machen kann. Ja? Er hat ihn wirklich diese Stärkung zur Verfügung gestellt, dass Gott das machen kann. Und nur so, glaube ich, ist der Weg, dass wir ergehen können, ja? Dass wir das akzeptieren können. Dass wir auch in den Frieden hineingehen können und sagen, ja, ich nehme das jetzt in Frieden an, so wie es ist, so wie Gott mich hineinführt. Auch wenn ich den Willen Gottes nicht ganz begreife. Auch wenn der gute Gott mir so fremd ist. Auch wenn ich nicht weiß, was dran ist und wie es kommt. Aber, und das müssen wir auch sagen, das Leiden zu akzeptieren, ist nicht aufgeben. Weil das ist doch schnell eine Reaktion, die wir haben können. Wenn wir dann sagen, naja, Gott will halt, dass ich einfach leide, ne, dann gebe ich auf. Dann gehe ich nicht mehr zum Arzt, dann gehe ich nicht mehr zur Hilfe, dann mache ich nichts mehr. Und dieses Aufgeben ist für uns natürlich, es ist schrecklich. Jeder sagt, du musst weitermachen, halt durch, bleib dran. Und dann gibt es noch ein religiöses Aufgeben? Nein, gibt es nicht. Ich glaube, dass dieses Gebet, dein Wille geschehe, dieser Weg zum Ist, ich akzeptiere diesen Willen mit der Stärkung von dem Engel, vielmehr. Dieser Punkt ist, dass Gott uns hineinnimmt in seinen Willen und sagt, es ist dein Weg, bleibe offen für mich. Akzeptiere das Leid und bleibe offen für den Engel, der vorbeikommt. Bleibe offen für die Kraft, die du darin bekommst. Bleibe offen für Gottes Wirken in diesem Leiden, in der Situation. Offen bleiben. Dranbleiben, natürlich. Und vielleicht immer wieder zurückkehren zum ersten Gebet. Bitte nimm's von mir. Ja. Aber die Erfahrung müssen wir machen und die müssen wir von Gott erwarten. Die kann ich euch nicht versprechen. Die kann keiner versprechen. Gott muss sie versprechen. Und er hat es getan. Er verspricht es. Und wir sehen das, dass er Jesus zur Hilfe eilt. Und deswegen glaube ich, dass wir eben zum Schluss Jesus erleben können. Und vielleicht ist es der Moment, ja, wo wir hineingehen können und wissen dürfen, so wie der Engel zu Jesus gegangen ist, so kommt Jesus zu uns. Da erscheint der Jesus und stärkt dich. Das ist doch die Erfahrung, die wir immer wieder brauchen. Dass wir nicht wegrennen können, nicht aufgeben können. Nein, wir brauchen immer wieder diesen Jesus, in den wir erleben können, der uns aufbaut, dass wir merken, da gibt es eine größere Kraft im Universum, die uns hilft, die uns nicht alleine lässt, wo wir sagen können, Vater, Abba, Papa, du bist jetzt bei mir. Und wisst ihr, das wollen wir jetzt auch gleich im Abendmahl dann gemeinsam feiern, diese Begegnung. Und ich wünsche mir, für uns, für jeden von euch, dass wir das erfahren können, erfassen können, dass wir sagen können, da erscheint dir jetzt Jesus und er stärkt dich. Darum haben wir das Abendmahl, dass wir aufgebaut werden können, dass wir die Stärke Gottes nicht nur hören können, sondern auch fassen können, spüren können. Weil diese Stärkung, die hat Jesus nicht erfahren durch Worte. Der Engel kam, hat nichts gesagt. Hat nichts erklärt. Das ist der verborgene Gott manchmal. Warum? Nein, ich weiß es nicht. Aber er hat gestärkt. Das ist unser Halt, auf den wir aufbauen können. Und das wollen wir jetzt auch im Abendmahl dann gleich erleben.